Genau, und eben Leonard Woolf war sehr zentral in ihrem Leben. Der hat auch eben diese Hogwarts Press gegründet 1917, wo eben
Hogarth
zahlreiche
Press, nicht
Hogwarts Press.
Hogwarts.
Hogwarts.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne. Na?
Na, wie geht's?
Super duper.
Ja?
Und dir?
Ja, bin ein bisschen überfordert.
Von diesem Buch, das wir heute besprechen. Du hast es aber
I
vorgeschlagen.
know.
Ja.
Ja, und dann dachte ich mir, vielleicht doch erstmal so ein bisschen ein Buch anlesen, bevor man sich so richtig dafür entscheidet. Aber
Aber man hätte es
ja auch
doch
so
wissen können, dass es kein Easy Read ist.
wegen Virginia Woolf.
Ja.
Ja, lustigerweise, wir haben ja schon mal was über Virginia Woolf, von Virginia Woolf gelesen, nämlich
Ja.
Orlando. Und wirklich, das ist immer so, ich habe ja auch schon eben Orlando gelesen und auch Mrs. Dalloway. Und ich denke mir jedes Mal so, ah, Virginia Woolf, ach, das wäre doch mal schön, das zu. Ich vergesse es immer voll, wie krass diese Texte sind.
Ja. Das steigt jetzt schon sehr ein, aber ich finde, modernistische Texte zu lesen ohne eine bestimmte Fragestellung, finde ich immer sehr anstrengend. Also ich finde,
Ah, interessant,
wenn man was
ja.
wissen will oder was darüber
Ja.
dann schreiben möchte, dann kann man das super viel rausholen und dann macht es total viel Spaß. Aber das einfach mal so zu lesen und zu schauen, genau, just for fun und zu schauen, was so passiert, ich finde das dann doch eher immer über ein bisschen überfordernd oder man weiß halt nicht so richtig, auf was soll ich jetzt achten und dann ist das eigentlich too much. Aber das ist doch schon so ein bisschen zu
Ja,
viel drinnen,
genau,
aber das fand
ja.
ich, habe ich mir nur auch wieder gedacht, weil es mir genauso ging wie du, weil ich mir dachte, ja, eigentlich einfach so für die Couch gibt es eigentlich auch Sachen, die man dann mehr genießen kann.
Definitely.
Ja.
Na gut, aber genau,
Na
jetzt sind wir
gut.
schon zu weit. Aber bevor da
Ja.
wir einsteigen, in medias res, was liest du denn sonst, wenn du nicht gerade noch Waves liest von Virginia Woolf?
Ja, ich habe tatsächlich zwei voll gute Sachen in letzter Zeit gelesen. Die kann ich auch gleich so als Empfehlung rausgehen. Und die waren auch beide so in meiner präferierten Range von 200 Seiten. Und zwar einmal war das was aus Japan, Das Loch von Hiroko Oyamada. Das war
Geiler
so ein
Titel
bisschen,
schon mal.
genau, das war so ein bisschen The Yellow Wallpaper auf Japanisch, fand ich.
Ach
Also von einer
cool.
Frau, es geht so ein bisschen um Depressionen und man weiß dann nicht mehr so richtig, was ist sozusagen was sind ihre Vorstellungen und was ist noch die Realität. Also das war sehr interessant, fand ich. Und das andere war von einer, das hieß Das zweite Zimmer von einer georgischen Autorin von Magda Kalandadze. Und da geht es um eine Journalistin in Georgien und es geht so ein bisschen um die LGBTQ-Bewegung in Georgien. Die da ja auch sehr oft, also da kommt es sehr oft zu gewaltvollen Auseinandersetzungen und die Politik macht nicht so richtig was dagegen und da ging es darum.
Wow, spannend,
Ja, die waren
voll
beide gut und ich muss
cool.
sagen, bei beiden wurde ich also von beiden Büchern habe ich durch Verlagswerbung gehört. Und ich finde, also, ich
Props
finde, so,
an
genau, Buch,
Verlagswerbung.
es gibt ja immer gar nichts, also, oder es gibt, natürlich gibt es viel Buchwerbung, aber ich finde weniger als jetzt andere Produkte, ne, sieht man jetzt nicht so auf
Nee,
Litfaßsäulen
ja.
so oft irgendwelche Bücher,
Außer
manchmal schon, aber nicht so,
Fitzek.
genau. Und dann dachte ich mir, ja, es bringt was, also zumindest bei mir. Ich mache dann immer Screenshots und irgendwann
Und wo wurde dir das angezeigt?
bei Instagram,
Ah ja.
glaube ich, oder zumindest im Internet, weiß ich
Ah
nicht mehr,
ja.
ob beides Instagram war.
Also
Ja,
nicht auf der Litfaßsäule.
und dann witzig, als ich das abgeholt habe, war ich in der Stadtbibliothek und dann waren da, ist doch da immer dieser Bereich neu und oder halt so trending und so.
Ja.
Und dann standen da so Bücher und dann war so eins von einer Autorin und alle vier Bücher waren, also so ein Bereich von einer Autorin und alle vier Bücher waren so Spiegel-Bestseller und so. Und ich habe das halt so angeschaut und es hat mir halt überhaupt nichts gesagt. Ich habe es auch nie gehört, nichts. Und dann habe ich eins davon mitgenommen. Und es war so ein historischer, also so ein historischer Roman, schon so ein bisschen krimimäßig auf so einem, ja, so ein bisschen wie auf der Titanic passieren dann so Morde während so einer Varieté-Show. Und ich dachte mir halt mal so, ach komm, wenn das so viele Leute gut finden, vielleicht ist da ja auch was, was man halt verpasst. Weißt du, wie ich meine? Also denkst du dir das auch manchmal, wenn es halt so Literaturphänomene gibt und man ist da nicht dabei? Dann denke ich mir halt so ein bisschen, ja, vielleicht ist, also es kann ja nicht so scheiße sein, wenn es so viele Leute toll finden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich lese das jetzt einfach mal, hab's mitgenommen und dann so, ich muss sagen, ich bin leider nicht, ich hab's aufgehört. Mich hat's gar nicht abgeholt. Ich kann auch noch mal, warte, wie heißt es da drüben, liegt's noch? Ich weiß nicht mehr. Ah ja, das hieß Escaping from Houdini, Mord auf dem Atlantik von Carrie Maniscalco. Und ja, und ich dachte halt so, gut.
Mord auf dem Atlantik finde ich auch schon ja, so geil.
Ich dachte halt so voll, vielleicht entdecke ich was, was mich halt dann so voll überraschend so total abholt, aber es war leider nicht so.
Ich finde bei sowas, das sind so, glaube ich, Bücher, die ich höre ja öfters zum Einschlafen, so Hörbücher. Mhm. Und da finde ich sowas ganz gut, weil das kannst du dir halt einfach so reinziehen. Da muss man auch, wenn man so ein bisschen was verpasst, ist auch nicht schlimm, weißt du, so. Das ist so, ja, ich denke mir bei sowas, das ist für so Hörbuch oder so, wenn man nebenher noch irgendwas macht, geht's vielleicht. Aber
ich fand auch dafür war es mir schon zu aggressiv schlecht geschrieben tatsächlich. Also so, wurde so versucht, so eine 19. Jahrhundertsprache nachzumachen und zwar halt, es war mir so zu viel. Ja. Naja, also dann habe ich gedacht, na gut, ich habe es probiert, aber es ist leider nicht mein Ding.
Ja, genau. Ich finde es auch beste.
Ist okay.
Ja, genau.
Aber ich will halt immer nicht so pauschal. Pauschalsachen nicht lesen, weil es
aus Prinzip so, genau, das ist sicher schlecht oder so.
Genau, ja. Aber dann in dem Fall war es leider kein Glücksgriff. Naja.
Ja. Und
du? Was gibt's bei dir? Virginia in deinem Leben?
Virginia. Ich lese gerade, so mehrere Sachen parallel, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich dann, ja, ich mag es eigentlich gerne, mich so in ein Buch reinzuschmeißen. Aber genau, gerade geht's nicht anders. Und aber eins, das Buch, das ich gerade quasi zum privaten Vergnügen lese und nicht, weil ich es lesen muss oder so, ist ein Buch von einer französischen Autorin, Alice Zeniter heißt die. Und das Buch heißt, also gibt es noch nicht auf Deutsch, heißt Frappé les Poupées, was übersetzt sowas heißt wie das Epos schlagen oder so das Epos, ja. Und es ist, finde ich, super interessant, weil es geht um Neukaledonien. Also spielt in Neukaledonien und macht da so eine Geschichte auf anhand einer Protagonistin. Einerseits so die Geschichte Neukaledoniens und gerade auch so die Unabhängigkeitsbewegungen der letzten Jahre. Also es gehört ja zu Frankreich, aber es gab eben immer oder es gibt auch immer wieder so den Versuch, eben unabhängig zu werden und auch diverse Referenden. Also genau, und auch also sozusagen die Gegenwart Neukaledoniens und aber auch so die Vergangenheit, weil das war ja historisch ähnlich wie Australien für Großbritannien, es war eine Strafkolonie und da waren zum Beispiel auch so welche aus der Pariser Kommune wurden da halt hin verbannt und da halt, die waren dann da halt jahrelang sozusagen eingesperrt. Also genau, lese ich jetzt so auch, also es ist auch schön oder gut geschrieben, finde ich nicht so außergewöhnlich, aber lese ich vor allen Dingen so, wenn ich so gedacht habe, Neukaledonien, that's interesting, I don't know anything or not that much about it. Und
cool.
Genau, yes.
Sehr gut.
Ja.
Aber heute geht's um Virginia.
Nach Neukaledonien, nein. Sondern nach Großbritannien. Ja, also wir haben uns für heute noch einmal einen Roman von Virginia Woolf vorgenommen. Ich sage noch einmal, weil wir ja schon einmal über Orlando gesprochen hatten und da gab es aber, glaube ich, so einen technischen Fail, dass die Aufnahme irgendwie schief ging. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war und wir uns dann dazu entschlossen hatten, es jetzt nicht nochmal zu machen. Genau, und insofern war lustig, habe ich nämlich so die biografischen Notizen, die ich mir gemacht hatte, damals zu Orlando, habe ich jetzt einfach wieder rausgeholt.
Ja, das ist praktisch, praktisch, wenn die gar nicht mehr leben, weil dann muss man auch nichts mehr updaten.
Ja, stimmt. Well, genau. Und ich glaube, ich muss jetzt so ein bisschen schauen, dass es nicht zu zerfasert oder auch zu ausführlich wird, weil natürlich, man kann halt über Virginia Woolf sehr, sehr viel sagen, weil sie eben eine der bekanntesten auf alle Fälle britischen Autorinnen und auch Autorinnen des Modernismus oder Modernism gilt und auch als Meisterin des Stream of Consciousness. Da werden wir sicher heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und ich denke mal, vielen Leuten ist sie heute bekannt, vor allen Dingen als Autorin des Essays A Room of One's Own, wo sie ja sehr, also das basiert auf so Vorlesungen, die sie an der Universität in Cambridge, glaube ich, gehalten hat und wo sie eben so ein bisschen eine Literaturgeschichte aus feministischer Perspektive versucht zu unternehmen und eben ganz stark so also oder als eine der ersten eigentlich so versucht zu konzeptualisieren, warum es so, oder der Frage zu beantworten, warum gibt es eigentlich so wenig Schriftstellerinnen, und da sehr stark eben auf die strukturellen Aspekte eingeht. Genau, sie wird am 25. Januar 1882 in eine gut situierte, sehr bildungsbürgerlich-intellektuelle Familie geboren. Ihr Vater war ein Mann namens Leslie Stevens, der war selber Historiker, Essayist, Schriftsteller, Biograf und Bergsteiger, habe ich gefunden als Fun Fact. Und sowohl für ihn als auch für Julia Stevens, also die Mutter von Virginia, war es die zweite Ehe. Und es gab dadurch eben zahlreiche Geschwister und Halbgeschwister aus den ersten beiden Ehen der Eltern. Und der Haushalt sozusagen der Eltern war eben sehr geprägt von Bildung, und eben die intellektuelle Elite der Zeit verkehrte im Haus der Familie Steven, und das hat eben Virginia auch sehr früh schon mitbekommen und hat auch sehr früh schon den Wunsch geäußert, Schriftstellerin zu werden. Das fand ich ziemlich cool, hat sehr früh auch angefangen zu lesen und auch selber zu schreiben. Genau, und obwohl sie eben keine formale Bildung jetzt erhalten hat, also sie ist nicht zur Schule gegangen oder so, hat sie eben doch über dieses kulturelle und bildungsbürgerliche Klima, das eben im Haushalt ihres Vaters oder ihrer Eltern geherrscht hat, sehr früh viel Bildung mitbekommen, hat auch sehr viel in der Bibliothek ihres Vaters gelesen, hatte dann auch Privatunterricht. Genau, also war sehr früh eigentlich schon auf so einem, ja, geisteswissenschaftlich-literarischen Track, könnte man sagen, was natürlich für eine Frau in der damaligen Zeit gar nicht so üblich
war. Stimmt. Und das hilft aber, wenn man sehr privilegiert ist.
Genau, of course, ja. Am 5. Mai 1895 stirbt Virginias Mutter. Virginia ist damals 13 Jahre alt und sie erleidet dann einen Zusammenbruch. Was das genau heißt, bin ich mir immer nicht sicher. Ich habe versucht herauszufinden, was das eigentlich bedeutet hat, aber steht immer nur so sehr vage formuliert. Ich habe mir gedacht, so, okay, wenn man 13 ist und die Mutter stirbt, ist es auch irgendwie verständlich, wenn man einen Zusammenbruch hat. Aber es wird so, glaube ich, sehr, sehr im Lichte auch gesehen dessen, worüber wir dann, oder worüber ich auch kurz sprechen werde, nämlich der psychischen Instabilität Virginias, die sie eigentlich Zeit ihres Lebens begleitet. Und das wird so als einer der ersten Momente gesehen. Und finde, es ist aber eben auch sozusagen rein auf einer objektiven Ebene ist der Verlust der Mutter ist einfach krass in dem Alter. Und dann stirbt zwei Jahre später auch ihre Halbschwester Stella, die sich eigentlich nach dem Tod der Mutter um den Haushalt gekümmert hatte. Und dann stirbt im Jahr 1904 ihr Vater. Und Virginia selbst beschreibt die Zeit zwischen 1897 und 1904, also dem Tod der Halbschwester und dem Tod des Vaters, als 7 unglückliche Jahre. Genau, und eben diese Probleme, sage ich mal, mit mentaler Gesundheit ist etwas, auf das man sehr schnell stößt, wenn man über Virginia Woolf liest. Viele, oder ich habe an einigen so Texten oder Quellen gesehen, dass es so quasi im Nachhinein ihr so eine bipolare Störung attestiert wird. Also das quasi aufgrund dessen, was da beschrieben wird, so, also das ist, ich finde es ein bisschen, naja, genau. Also auf alle Fälle hat sie immer wieder mit sehr starken Depressionen zu kämpfen. Und man könnte sich aber eben auch fragen, also einerseits, wie gesagt, ihr Leben ist schon auch sehr früh geprägt vom Verlust sehr wichtiger Bezugspersonen. Und auf der anderen Seite, was auch, finde ich, ein zentraler Aspekt ist, ist, es gibt die Vermutung, dass sie als Kind von ihrem Halbbruder sexuell missbraucht wurde. Es gibt da so einen autobiografischen Text, A Sketch of the Past, wo sie das andeutet. Und es gibt eben Indizien dafür, die nahelegen, dass es da eben einen Missbrauch gegeben hat, auf alle Fälle durch diesen Halbbruder und vielleicht auch durch den zweiten Halbbruder, also Gerald und George Duckworth. Genau, und das alles sage ich, um so ein bisschen auch, finde ich, zu sagen, ein bisschen so wie bei Shirley Jackson, so, ja, ist es Mental Health oder ist es Patriarchat? So, also ich finde, es gibt da schon auch so ein paar Aspekte, wo man sich denken könnte, ja, eben, die hat auch ganz schön krasse Traumata erlebt in ihrem Leben und genau, so.
Patriarchale Belastungsstörung.
Genau, exactly. Und vielleicht auch noch als letztes, weil das vielleicht auch so am Rande zumindest für The Waves eine Rolle spielt, im Jahr 1906 verstirbt auch ihr Bruder Toby, der ihr sehr nahe stand, mit dem sie auch viel quasi Austausch hatte, und der stirbt 1906 an Typhus. Also noch ein weiterer Schicksalsschlag. Genau, und dieser Bruder ist vor allen Dingen deswegen auch sehr zentral, weil, also der steht ihr eben sehr nahe und der geht, der studiert in Cambridge und ist da Teil eines Zirkels oder einer Gruppe junger Intellektueller, zu denen unter anderem ein gewisser Leonard Woolf gehört. Und nach dem Tod ihres Vaters verkaufen Virginia und ihre Geschwister das Haus, das Familienhaus in Kensington, wo sie lebten, und ziehen in den billigeren Stadtteil Bloomsbury um. Genau, und dort verkehren dann eben die Freunde von ihrem Bruder Toby. Und das ist so die Crème de la Crème der intellektuellen Elite der Zeit. John Maynard Keynes, Duncan E. Grant, E.M. Foster, Roger Fry und so weiter und so weiter. Und die wird dann eben auch bekannt als Bloomsbury-Gruppe, diese regelmäßigen Treffen. Und Virginia ist da eben auch, genau wie ihre Schwester Vanessa, Teil davon und nimmt da eben auch an diesen Treffen teil und fängt zu der Zeit auch schon an oder hat schon Texte veröffentlicht und schreibt eben auch schon an ihrem ersten Roman, The Voyage Out. Und gleichzeitig oder parallel dazu hat Leonard Woolf Virginia 1912 einen Heiratsantrag gemacht und sie stimmt dem nach anfänglichen Zögern zu. Also sie war wohl nicht so all in at first, aber die beiden heiraten am 10. August 1912 und so sehr berühmt ist ihr sozusagen Abschiedsbrief, bevor sie sich 41 das Leben nimmt, ihr Abschiedsbrief an Leonard Woolf, wo sie ihm sozusagen sagt, so nochmal dankt und auch so sagt, wenn jemand mich hätte retten können, dann bist es du und du hast mir sozusagen das Glück geschenkt in meinem Leben. So, also es ist so eine Beziehung, die vielleicht jetzt nicht durch immer gegenseitige oder Anziehung von ihrer Seite auf alle Fälle geprägt ist, aber die doch so eine große und starke Companionship auf alle Fälle ist. Also Leonard Woolf war sehr zentral in ihrem Leben und mit ihm zusammen gründet sie auch Hoggart Press, der Verlag, in dem dann auch zahlreiche der Bücher Virginia Woolfs erscheinen. Genau, und vielleicht noch eine letzte zentrale Begegnung in ihrem Leben ist 1922 mit Vita Sackville West, mit der sie zunächst eine Freundschaft und dann eine Liebesbeziehung und dann wieder eine Freundschaft verbindet und der unter anderem der Roman Orlando gewidmet ist. Oder es wird so von dem Sohn von Vita Sackville West als longest and most charming love letter in literature bezeichnet. Genau.
Darf ich da einen kleinen Tipp?
Unbedingt.
Ein Spielen. Es gibt nämlich einen Podcast, einen deutschsprachigen Podcast, der heißt True Love von Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Das sind auch die zwei, die so einen Mord- oder halt True Crime Podcast, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt, weil ich ihn nicht höre, aber diesen True Love, das ist generell ein sehr toller Podcast und da gibt es die Folge, ich meine 29, über die Liebesbeziehung von Vita Sackville West und Virginia Woolf. Und es ist super schön aufbereitet, fand ich. Und der geht fast 2 Stunden, kann man mal bei einem Spaziergang hören, falls man sich da noch genauer dafür interessiert.
Ja.
Ja, also ich war da war einiges drin, was ich noch nicht wusste, weil die das wirklich sehr schön aufbereitet haben.
Ja.
Und auch so Storytelling-mäßig, also jetzt nicht nur so nacherzählt.
Genau, und weil ich jetzt schon so ein bisschen zu lange rede, sage ich jetzt vielleicht nur ganz kurz nochmal, dass eben Virginia Woolf auch dann eben trotz dieser ganzen Krisen, die sie auch hat, einige Romane veröffentlicht, die eben auch, also vor allen Dingen Jacob's Room, das zeitgleich mit Ulysses von James Joyce erscheint, sehr früh schon eine Anerkennung und eigentlich auch so wird sie wahrgenommen eben als eine Vertreterin des Modernism und eben als so eine Meisterin von Stream of Consciousness. Und der Roman, den wir heute besprechen, fällt da auf alle Fälle auch mit rein in diese modernistische Literatur. Der erscheint 1931 und hat, glaube ich, so gemischte Kritiken. Also es ist sehr eigentlich einheitlich wird gesagt, das ist wirklich so eine total innovative, experimentelle Form ist, aber das, also ich habe so ein, zwei Reviews auch aus der Zeit gelesen, wo es so ein bisschen ist, wir wissen eigentlich gar nicht, ob das ein guter Text ist, because we don't know, weil das einfach so crazy ist, was die da macht, dass wir das eigentlich gar nicht so genau sagen können. Oder manche sagen dann auch so, ja, super toll, innovativ, aber am Ende leider doch nicht so toll. Also am Ende leider doch schlecht. Genau.
A for effort.
Ja, und worum geht's? Also diese Frage ist, glaube ich, so ein bisschen schwer zu beantworten, weil es in dem Roman in gewisser Hinsicht weder Figuren noch Handlung gibt. Und tatsächlich hat, also in so einem ganz quasi traditionellen oder Sinne, in dem man das von einem Roman erwarten würde, und Wolf hat in einem Brief geschrieben, dass sie ganz erstaunt über manche Rezensionen sei, in der von Figuren die ganze Zeit die Rede ist, also von Characters, weil sie doch eigentlich keine Figuren hat in diesem Roman. Und ich glaube, so der Term, der jetzt so gebräuchlich ist, ist, dass man von Stimmen spricht. Also es gibt in dem Roman 6 Stimmen, und zwar die von Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Ginny und Louis. Und es kommt auch noch eine Figur vor, oder eine Person, die eben keine Stimme hat oder nicht spricht, nämlich Percival, die auf alle Fälle so eine zentrale Rolle hat, aber eben nicht selber spricht. Und ich würde vielleicht einfach mal gleich so vom Anfang, ich lese das jetzt mal auf Deutsch, oder ist das blöd? Nee, ich lese das auf Deutsch, weil ich glaube, man merkt sofort, also ich glaube, es ist sehr schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist, aber wenn man es liest, dann checkt man sofort, was das ist. So, deswegen lese ich mal kurz vor. Also es ist vom Anfang. Ich sehe einen Ring, sagte Bernard, der über mir hängt. Er bebt und hängt in einer Lichtschlaufe. Ich sehe eine Tafel aus blassem Gelb, sagte Susan, die sich verbreitert, bis sie auf einen Purpurstreifen trifft. Ich höre ein Geräusch, sagte Rhoda, chip, zip, chip, zip, das auf und nieder steigt. Ich sehe eine Kugel, sagte Neville, die als Tropfen an den riesigen Flanken eines Hügels hängt. Ich sehe eine feuerrote Troddel, sagte Ginny, die mit Goldfäden durchwirkt ist. Ich höre etwas stampfen, sagte Louis. Der Fuß eines großen Tieres ist angekettet. Es stampft und stampft und stampft. Und dann geht es sozusagen die ganze Zeit so weiter. Also es ist immer formal nach diesem selben Schema. Und hier am Anfang sind diese, was die sagen, sehr kurz. Aber das wird sehr schnell im Laufe des Textes, werden diese Passagen immer länger, oder diese Figurenrede oder diese Art, eben was es ist, glaube ich, da müssen wir drüber sprechen, so innerer Monolog, Stream of Consciousness, was auch immer. Und es ist auch im Text tatsächlich so gesetzt, immer mit Anführungszeichen, also so, als ob es eine Figurenrede wäre. Es erschließt sich irgendwie sozusagen, diese 6 Stimmen kommen immer abwechselnd zu Wort, und es passiert sozusagen schon, also wir begleiten sie über ihr ganzes Leben, so von so Kindheit bis eben dann so Jugend, junges Erwachsenenalter, bis so Middle Age, und auch so am Ende haben wir Bernard als alten Mann. Also sozusagen die Handlung, wenn man so will, es gibt schon so eine rudimentäre Handlung, nämlich das Leben dieser Figuren, und die sind auch, also muss ich vielleicht nicht vorher sagen, sondern die sind miteinander befreundet. Das heißt, die treffen auch immer wieder zusammen, und es wird eben immer über diese Stimmen sozusagen erzählt, ohne dass die jetzt so direkt miteinander interagieren. Also es gibt jetzt keine Dialogsituationen mit denen, zwischen den einzelnen Stimmen. Es gibt dann eben immer wieder so rekurrente Themen oder auch so dieses, die befragen sich dann immer, es geht sehr viel darum, wie die sich selber wahrnehmen, was die von sich selber denken, was sie denken, dass die anderen von ihnen wahrnehmen. Also es geht sehr stark um diese Frage, sage ich mal, von Identität im weitesten Sinne. Und auch diese Frage so von, wie wird man das, was man denkt, dass man ist? So, also es ist schon so ein bisschen so Entwicklungsthemen angelegt, aber ich würde sagen, ohne dass die so wirklich eingelöst werden, können wir auch noch drüber sprechen. Und vielleicht das Letzte, was ich jetzt noch sage, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ist, dass es noch ein Element gibt, nämlich diese Stimmen oder diese Passagen mit den Stimmen werden immer mal wieder unterbrochen durch andere Textteile, die jetzt in meiner Ausgabe kursiv gedruckt sind und wo im Grunde so ein Tag eigentlich am Strand oder an einer Küste beschrieben wird, mit sehr viel so intensiven Landschaftsbeschreibungen, eben auch von den Wellen, die sich brechen und so weiter. Und diese Beschreibungen, man fängt so im Morgengrauen an und es zieht sich dann sozusagen jedes Mal, wenn wieder so eine neue Passage kommt, ist dann die Zeit an diesem Tag vorangeschritten. Genau.
Und das wieder, es entspricht immer den Lebensphasen, in genau. der die sechs Freunde genau. quasi sind. Also im Morgen sind sie Kinder ja. und am Abend sind genau. sie alt. Ja.
Genau.
Gut.
That's it.
Ich bin schon ganz ungeduldig.
Sorry, aber ich meine, genau, ja. man muss, nee, das mit ihrem Leben hätte vielleicht nicht so ausführlich sein müssen. Aber naja, Sie haben das Wort, Frau Kübler.
Ja, ich weiß gar nicht, was wir als erstes besprechen wollen, aber vielleicht, du hast ja schon gesagt, dass die Frage, gibt es da Figuren oder Characters oder sind das Stimmen, ja. finde ich ganz interessant. Oder das ist ja auch so offensichtlich, dass einem das auffällt beim Lesen, auch wenn man sonst vielleicht auch zum Teil verwirrt ist von diesem Text, merkt man, dass da, obwohl immer steht, Ginny said, Rhoda said, Bernard said, das ist keine direkte Rede.
Ja.
Also es ist keine, man würde ja erstmal denken, wenn man das jetzt nur so kurz vielleicht überfliegt, dass es so ein sehr dialoglastiger Roman ist. Und wenn man es liest, checkt man sofort, okay, das meiste davon oder eigentlich fast gar nichts wurde jemals gesagt, sondern dieses Sagen ist eigentlich was anderes. Und ich finde es ganz interessant, dass Virginia Woolf selber meinte, das sind keine Figuren und dass du jetzt meintest, vielleicht Stimmen, weil ich finde interessant, dass, oder was ich vielleicht auch, was man auch als Kritikpunkt halt sehen könnte, dass diese, wenn es Stimmen sind, dass die sich nicht besonders unterscheiden. Also bei einer Vielstimmigkeit würde man ja denken, dass das dann sozusagen erkennbar ist an der Stimme, wer gerade spricht und dass vielleicht jeder dieser sechs Characters unterschiedliche, ja genau, irgendwie einen unterschiedlichen Ton oder Stil hat zu sprechen oder zu denken. Und das ist ja überhaupt nicht so. Es ist ja sehr einheitlich.
Ja.
Und es ist ja eigentlich eher so ein Einheitsbrei an Impressionen, würde ich sagen, oder an Eindrücken, die geschildert werden, vermeintlich halt gesagt oder gefiltert, oder sind es halt die Eindrücke von diesen einzelnen Characters. Aber eigentlich ist es insgesamt ja eher so ein, ja, so eine Menge, die dann irgendwie so aufgeteilt wurde und die sich nur ganz schwach unterscheidet. Und das deshalb fände ich das Voices-Thema eigentlich auch nicht so passend.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich würde dann vielleicht sagen, es ist ein großer Strom an Eindrücken, die natürlich manchmal, wenn eine Person alleine ist, wie zum Beispiel irgendwie der Bernard, wenn er irgendwie spazieren geht, dann sind das natürlich seine Eindrücke. Aber wenn die so zusammen sind, ist das ja auch irgendwas, was so in der Interaktion und in der Gruppe so irgendwie mitschwingt zwischen ihnen und irgendjemand schildert das dann. Ja, ich finde es ganz interessant. Also ich würde schon sagen, es gibt Figuren, aber die haben eigentlich keine, so die sind nicht individualisiert auf eine Art.
Also ich verstehe voll, was du meinst. Und ich hatte so gelesen, dass ursprünglich oder so in den ersten Fassungen sieht man, es gibt noch eine Erzählinstanz, die erzählt und die geht dann sozusagen irgendwann weg und es bleiben nur diese vermeintlichen Stimmen. Aber es ist ja auch dieses, sagte Bernard, ist ja, man könnte ja sagen, es ist ja eine Erzählinstanz, die das sagt. Weißt du, wie ich meine? So, also es ist so, wie wenn ich einen Roman schreibe in der personalen Erzählsituation, dann sage ich halt, der und der sagte das so.
Ja.
Also, und ich glaube aber auch genauso diese, deswegen glaube ich, wird auch es nicht so sehr als Stream of Consciousness oder nur zum Teil tituliert, weil es hat ja nicht so dieses wie bei Ulysses, dass es auch so, es ist ja sehr gearbeitet. Es gibt ja wenig so dieses, was glaube ich bei Joyce ist, auch so dieses, dass so Gedanken abbrechen oder so Assoziationsketten total sind oder auch so mal was so umgangssprachlich ist oder so. Ja. Zum Beispiel bei Lewis ist es ja so, der ist ja angeblich, also der, da wird es immer wieder so, sein Charakteristikum ist, er ist so Sohn eines Bankiers aus Brisbane und der hat irgendwie so einen Komplex, weil er halt aus Australien kommt, aber seine Rede unterscheidet sich in keiner Art von dem der anderen. Und das ist natürlich etwas, wenn man die Stimmen sehr stark auseinander differenzieren würde, in der Art, wie sie sprechen, oder ist eben die Frage, sprechen sie oder was machen die da eigentlich, dann müsste man das natürlich wahrscheinlich viel mehr rausarbeiten.
Ja,
so. Ja. Und ich finde das am ehesten, worüber dann halt so, ich sag mal, sowas gesetzt wird, wo sie sich unterscheiden sollen, sind halt so Themen, entweder in so dem, wie sie selber sich sehen. Also zum Beispiel, ich glaube, am offensichtlichsten ist es bei Bernard, der dann halt auch immer wieder sich so selbst als Schriftsteller sieht oder der von sich sagt, ja, er sammelt Sätze und die anderen denken immer, ich bin so alle möglichen Leute oder die anderen denken das von mir so. Also ich glaube, so dieses, dass man so einen Eindruck, sage ich mal, von der Figur kriegt, das kommt am ehesten über solche entweder Selbstbeschreibungen oder Beschreibungen der anderen. Also dass zum Beispiel die Rhoda irgendwie so ein bisschen schüchtern, clumsy, was weiß ich was ist. Oder dass die Ginny so eine, sage ich mal, relativ befreit ihre Sexualität lebt. Ja, genau. Lebefrau ist, genau. Das ist so, zum Teil erschließt sich das aus dem, wie die ihr Tun beschreiben. Genau, aber das finde ich halt auch total interessant. Ich habe mich echt so gefragt, das ist so ein stranger Text, weil irgendwie, also eben so diese Frage von, was passiert da eigentlich und wie checke ich eigentlich als Leserin, was da irgendwie gerade los ist, das ist so schwer zu beantworten, finde ich. Aber es hat ja dann teilweise auch so dieses, was ein bisschen random ist, so dieses, und jetzt gehe ich, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich mir ein Frühstück, jetzt gehe ich aus dem Haus, ich gehe auf meinen Feldern und sehe die Kühe, ich fühle mich gut. Also halt so ein bisschen so, dass man sich so denkt, so, okay.
Aber ich finde, was es auch irgendwie so den Eindruck macht, weil was du ja gerade schon angesprochen hast, ist diese, oder was ja immer wieder wiederholt wird, auch in den unterschiedlichen Lebensphasen, so ein bisschen diese Frage, wer bin ich eigentlich, wie sehen mich die anderen, wie sehe ich mich und kann ich mich überhaupt sehen, ohne zu mit einzubeziehen, wie mich die anderen sehen.
Ja.
Und man sieht es ja auch ganz stark in der Rhoda, die will immer irgendwie so sein wie Ginny und Susan oder schaut sich lehnt sich immer total oder orientiert sich an denen und schaut so zu sein wie die. Und ich glaube, für den der Bernard ist am Anfang eher so der, wo die anderen denken, also er möchte irgendwie Byron sein, weil er den, glaube ich, so toll findet und die anderen wollen aber eher sein wie er und sind von ihm irgendwie so angetan und am Ende, finde ich, bröckelt ja auch dieser Bernard, der irgendwie so der selbstbewussteste von denen war, sehr. Also das ist immer so die Frage, wer bin ich überhaupt, wenn ich, also wen sehe ich an mir selbst, wenn ich nicht darauf achte, wie die anderen mich sehen oder so.
Ja.
Und ich finde, so ein bisschen macht das Buch den Eindruck, als würdest du, also du würdest eigentlich einen Roman über eine Freundesgruppe schreiben, wo es auch eine Erzählinstanz gibt und du würdest immer sagen, ja, also ja, die Susan, die ist eigentlich sehr naturverbunden und die möchte so. Und in Wirklichkeit hat sie aber auch Zweifel an sich und so. Und das würdest du dann aber am Ende alles wegstreichen, alles, was das erklärt sozusagen und würdest nur die Gedanken, weißt du, wie ich meine? Du würdest nur die Gedanken der Leute und dann fehlt eigentlich dazwischen
nicht
die,
mehr
Szenen oder die Erklärungen und du musst alles über die Characters aus deren Gedanken über sich und die anderen irgendwie dir selbst erschließen und musst dann quasi so ein bisschen netzartig vorgehen, weil du eben nicht dieses Gelenkte hast durch diese Erzählinstanz. Ich finde so, das ist der Eindruck, den ich da hatte oder auch das, was, glaube ich, halt absichtlich ist, ne, dass es fehlt, dass mir mal erklärt wird, okay. Also ich finde, bei dem Lewis kriegt man es immer noch ganz gut raus mit diesem Banking und dass er halt arbeitet, weil er natürlich aber auch auf eine Art die greifbarste Person ist. Der arbeitet halt in der Bank, so da muss man nicht viel erklären. Das kann man einmal sagen und dann weiß man es. Also als Leserin muss ich sozusagen mir das aus den verschiedenen Eindrücken so zusammenpuzzeln und muss dann halt irgendwie 250 Seiten lesen für das, was man in drei Sätzen eigentlich sagen könnte, wenn es eine Erzählinstanz gäbe. Also es ist auf eine Art auch eine sehr, eine künstliche Verlängerung eigentlich von der Erzählung, finde ich.
Ich finde, das stimmt voll, was du sagst. So, also auf dem, deswegen meine ich auch, was ist eigentlich die Handlung? Also man kann natürlich irgendwie, aber es ist vielleicht so wieder diese Frage von Plot versus Handlung, weißt du? Oder, Story versus Plot, weil irgendwie, es fehlt ja auch auf eine Art so eine Kausalität. Also es passieren da immer wieder Sachen. Okay, dann stirbt zum Beispiel dieser Percival, also das ist ja auch so eine Figur, die die alle voll bewundern und die sowas wie so eine Lichtgestalt ist und alle fahren voll auf den ab und dann geht er eben nach Indien in den Kolonialdienst und dann stirbt er und dann ist es irgendwie so, alle sind so ein bisschen, oh mein Gott, jetzt ist der gestorben.
Ja, auch so das Zentrum, an dem sie sich alle so orientiert haben, auch auf eine Art, ne?
Ja, ja.
Und dann sind die auch alle so ein bisschen lost, weil,
Ja, genau, aber dann geht's auch einfach so weiter und also es ist irgendwie so, weißt du, es ist jetzt nicht und weil das passiert ist, sagt jetzt Lewis zum Beispiel, der ja einerseits dieses Bankiersdasein führt, aber dann auch immer wieder drunter leidet, weil er so einen Minderwertigkeitskomplex hat, auch gegenüber den anderen, dass es irgendwie so, ja, dass er halt nur irgendwie in einem Kontor arbeitet und quasi schnödes Geld verdient und nicht irgendwie intellektuell ist oder so. Aber es ist, das ist dann nicht was, wo er dann sagen würde, ja, und jetzt ändere ich mein Leben oder wie auch immer, ja, so. Es ist eben so diffus, es gibt ganz wenig irgendwie so, also es gibt so eine Kontinuität, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so denken könnte, ah ja, und dann ist das passiert und deswegen ist dann das passiert und dann ist wieder das passiert, sondern es bleibt immer so auf so einer irgendwie Ebene und es wird da immer wieder so eben diese Frage auch verhandelt von, also ich meine, interessanterweise, deswegen meinte ich auch vorhin mit Entwicklung, ja, also Bernard, der so, ja, am Anfang immer so als der, genau, so ein bisschen so zentral ist und die anderen schauen so zu dem und der hat so was Extrovertiertes auch so und ist eben so immer, er will so Geschichten schreiben, er will Sätze aufschreiben und so, macht dann eben nicht so, dass er, also der wird dann nicht Schriftsteller oder so, sondern führt halt auch irgend so ein random Leben, heiratet und hat dann Kinder und man weiß dann nicht genau, was er macht, aber es ist ganz klar, er arbeitet nicht und dann am Ende hat er ja diesen langen Monolog und dann geht es irgendwie auch nochmal so um dieses, ja, ich wollte immer sozusagen eben diese Sätze mir aufschreiben, um Geschichten zu erzählen, um die gute Geschichte zu erzählen und dann habe ich es nicht gemacht, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie wie so ein Scheitern oder so, also weißt du, so ist, man könnte ja schon dann da so einen Konflikt draus machen, so von wegen, der hatte immer diese schriftstellerischen Ambitionen und ist dann irgendwie im, sag ich mal, in den Anforderungen so eines bürgerlichen Lebens total hängen geblieben und hat es irgendwie nicht geschafft und dann gäbe es eine Krise oder so, überhaupt nicht.
Ich habe eher...
Oder wenn es das gibt, dann habe ich es nicht mitgekriegt.
Ja, ich glaube, wenn man kriegt halt, wie oft bei modernistischer Literatur, wenn man nicht Sekundärliteratur dazu liest oder wenig, dann kriegt man halt sehr wenig mit.
Also es ist
so ein bisschen exklusiv auf eine Art. Aber ich habe eher so verstanden am Ende, dass der Bernard schon so eine Krise hat über das, also über die Kunst oder über das Schreiben so an sich, so dieses, kann man überhaupt, also bringt das überhaupt was? Es ist ja einerseits, habe ich am Ende schon sehr so dieses bekommen, oder diesen Eindruck bekommen, so von wegen, das ganze Leben ist eigentlich meaningless, ne? Und dieser Percival ist gestorben, was soll das eigentlich alles noch? Und dann halt so noch dazu oder vielleicht auch irgendwie verknüpft damit, ja, und das mit dem Schreiben, das hat auch, ne, weil ich habe da immer dran geglaubt, dass ich irgendwie das alles sammeln kann und dann das Leben halt runterschreiben kann oder über das Leben schreiben kann und eigentlich geht das nicht und irgendwie kann man das nicht einfangen und das ist ja schon auch verknüpft mit diesem Virginia Woolf-Ding, ne, was ist die Realität, natürlich, kann man die überhaupt aufschreiben und so, aber ich finde es eigentlich, das ist das Thema des Buchs. Irgendwie so, dann auch nicht so ein großer Knall eigentlich am Ende, aber vielleicht auch, wenn man schon öfters das gehört hat. Ich wollte noch was anderes fragen, was ich, oder was für mich so die größte Frage irgendwie war, weil ich finde ja auch immer so an so sehr berühmter, sehr gefeierter Literatur ist auch mal so die Frage, was kritisiert man da jetzt noch, ne? Aber ich fand das Thema Freundschaft ist ja da sehr offensichtlich gesetzt und ich wollte dich fragen, findest du, dass es eine Ode an die Freundschaft ist, das ganze Buch? Und ich habe dann halt noch so als These, die man, glaube ich, aufstellen könnte, die ich aber selber nicht glaube, aber ich glaube, die ließe sich aufstellen, wäre ja auch so, also weil was ja auch auffällig ist in diesem Buch, es geht die ganze Zeit um diese sechs Freunde und manchmal zusammen und manchmal getrennt, aber irgendwie schwingen die anderen, auch wenn sie nicht physisch anwesend sind, immer so mit in den Gedanken ihrer FreundInnen. Und was aber total fehlt, sind ja andere menschliche Beziehungen. Also Eltern, Geschwister, auch die Partner, zum Beispiel von Bernard ist verheiratet, Susan ist verheiratet, die werden irgendwie, es wird so kurz erwähnt, aber die spielen eigentlich keine Rolle. Also es ist quasi die einzigen Beziehungen, die in diesem Buch geschildert werden, sind diese Freundschaften. Und ich habe mir so gedacht, man könnte da voll auch so machen, dass es halt so ein Feiern von Chosen Families auf eine Art ist. Also dass es irgendwie auch queer ist auf eine Art, weil sie halt sagt, okay, die Beziehungen, die halt das Leben lang, wie ja auch dann das Buch sozusagen suggeriert mit diesem Bogen vom Anfang zum Ende, mit von Tagesanbruch zu Tagesuntergang, was halt bleibt, sind diese freundschaftlichen Beziehungen und dass die halt sehr bestimmend sind für die persönliche Entwicklung und so. Und ich finde, man könnte das argumentieren, ich selber, das kann ich dir dann gleich noch sagen, warum ich das nicht so finde, aber ich finde, man könnte das so lesen, wenn man wollte. Ja. Oder findest du, dass Freundschaft dort also gefeiert wird in dem Buch, wollte ich dich fragen.
Also was ich interessant finde jetzt, als du das nochmal so gesagt hast, also es sind zwei Sachen. Also erstens, es ist ja Freundschaft, also weil ich glaube, traditionell gibt es wahrscheinlich so dieses, ja, die Männerfreundschaft, ja, die Frauenfreundschaft. Mhm. Und hier ist es ja so eine Gruppe an Männern und Frauen. Das finde ich schon mal was Außergewöhnliches. Ja. Also, dass die irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufeinander bezogen bleiben und es jetzt nicht nur ist, obwohl ja die drei Männer, also Neville, Bernard und Louis, zusammen an der Uni studieren, also sozusagen nach der Kindheit trennen sich dann sehr schnell die Wege, aber trotzdem bleiben sie irgendwie miteinander verbunden und aufeinander bezogen. Und das ist, glaube ich, schon sehr besonders, ja, so in der Art und Weise. Ich glaube, es ist jetzt, aber dieses Buch gibt es auch nicht her. Es gibt immer wieder so Momente, genau wie du sagst, wo auch zum Beispiel nach Percivals Tod, da irrt ja der Bernard so durch die Straßen und landet dann bei Ginny und dann sind die irgendwie zusammen und ihn tauschen sie, oder man weiß nicht so genau, also die sind halt einfach zusammen und betrauen diesen Tod und danach geht's ihm besser. Also es gibt dann schon immer vielleicht so wieder so Momente, so sage ich mal, so einer psychologischen Nähe. Aber das ist ja das, was man eigentlich irgendwie so den Eindruck hat, das fehlt ja total. Ja, also dass man die auch wirklich sehen würde oder dass die so viel Zeit miteinander verbringen würden oder eben so einen Lebensalltag. Also es ist ja eher so, dass die sich dann halt immer wieder so ein bisschen klassentreffenmäßig treffen und da auch teilweise super gestresst sind von, auch so, was man auch so voll kennt, so, oh Gott, was werden die anderen denken, wie sehe ich aus oder was ich erreicht habe oder so, ja. Aber abgesehen davon scheinen die ja nicht so viel miteinander zu tun haben, ja. Und insofern weiß ich nicht, ob es so eine Ode an die Freundschaft ist, in so einem Sinne, wie wir vielleicht heute Freundschaft verstehen. Aber ich finde, es ist wie so eine Companionship sehr stark. Und was mir, glaube ich, so zu mir sehr gesprochen hat, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema von mir. Also, weil ich habe eigentlich keine FreundInnen, die ich so seit meiner frühesten Kindheit kenne. Ich habe sozusagen so die Freundschaften, die ich habe, sind so nicht so ganz so alt, sage ich mal so, also so aus dem Studium und so. Und ich merke schon, dass mir das so als Komponente in meinem Leben als etwas fehlt, so wo du auch nochmal gespiegelt bist, wo du einen Lebensabschnitt oder auch Erfahrungen teilst, die halt früher waren, wie du früher warst oder wie eben andere früher waren. Und dass das ja so eine Tiefe gibt auch, da geht's, glaube ich, manchmal ist das ja auch so mit so Kindheitsfreundschaften, dass die dann eben sich so auseinanderleben, wenn man sich dann trifft, da hat man eigentlich gar nicht mehr so viel miteinander gemeinsam. Aber ich finde diese Ebene einer Shared Experience, also weißt du, das ist, glaube ich, schwer zu erzählen, wie man als Kind war. Also das kann man irgendwie so ein bisschen, aber das ist so eine Ebene und das ist ja schon interessant, dass es das macht, sozusagen. Und da komme ich wieder auf das Chosen Family, weil das ist ja etwas, was man sonst vielleicht in Familien haben würde, ja? So, also Familie als so, oder gerade Geschwister als so Begleiter, die dein Leben lang irgendwie, die dich auch so über die Jahre kennen. Und hier setzt sie ja eben die Freunde als diese Figuren, die dich dein Leben lang kennen und die mit dir auch sozusagen diesen Weg gehen. Und deswegen, glaube ich, ist es immer so ein bisschen dieses hold each other accountable oder so deswegen, warum die dann immer auch so irgendwie so ein Thema haben mit denen, wie sehen mich die anderen, weil die mich natürlich von früher kennen, weil die ja Entwicklungen sehen. So, ja, jetzt habe ich so sehr lange geredet. Aber genau, also ich finde, das kann man schon als Ode an die Freundschaft lesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie außergewöhnlich das für die Zeit ist, aber.
Ja, aber ich fand auch, dass halt Freundschaft natürlich so ein total offensichtliches Thema dieses Buchs ist. Und gleichzeitig war ich auch so wie du, dann habe ich so gedacht, also mit dem heutigen Blick, was ich jetzt unter Freundschaft verstehen würde, so im Sinne von, man hat total viele gemeinsame Interessen, gemeinsamen Humor, man unterstützt sich, man hat tiefgründigere Gespräche, man interessiert sich füreinander. So. Das, finde ich, findet man da ja nicht so richtig. Also ob es jetzt ausgelassen wurde oder ob es einfach in deren Freundschaft nicht stattfindet, weiß man natürlich nicht. Aber ich hatte auf eine Art das Gefühl, also so im ersten Moment, ja, eigentlich sehen wir hier so ein bisschen eine unreifes Verständnis von Freundschaft, weil es hat mich sehr erinnert, so Kinder in so einem kleinen, ganz jungen Kleinkindalter machen doch so Parallel Play. Also so, ja, dass sie nebeneinander spielen, ja, 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 aber jeder macht aber eigentlich sein Ding.
Ja, ja.
Und so hat mich das ja, ja, ein bisschen erinnert. Ne? Ja. Ich finde, so ist das Buch auf eine Art. Man hat ja keine Schilderung von, ja, irgendwie der Person ging es, also mal kurz, aber dann finde ich, geht es eher um dieses Schriftsteller, um die schriftstellerischen Ambitionen, dass sie auch miteinander so richtig mal ja miteinander sprechen oder so richtig zueinander relaten. Aber sonst ist es ja sehr, eigentlich so das Leitmotiv ja auch diese Isolation, die total stark ist, obwohl sie in diesem sozialen Geflecht dieser Freundschaftsgruppe, Freundesgruppe sind. Das finde ich eigentlich irgendwie, also es ist mir halt total, oder das, wie soll ich sagen, da knabber ich irgendwie dran, was das jetzt bedeutet für dieses Freundschaftsthema. Weil gleichzeitig hat man auch so andere Emotions irgendwie da schon auch immer wieder in dem Buch, zum Beispiel sowas wie Neid. Das ist ja auch was in Freundesgruppen oder in Freundschaften halt total eine große Rolle spielt, aber dann auch wieder dieses zusammenschweißende Moment von der Tod von diesem einen Freund eben, wo sie sich dann, glaube ich, schon wieder. Aber an sich würde ich jetzt sagen, mögen die sich überhaupt? Ich weiß es nicht. Also weißt du, wie ich meine? Weil auch diese zwei Treffen, die sie haben, also es gibt zwei so Dinnerpartys, wo du gesagt hast, die haben so Klassentreffen-Charakter. Und es ist dann schon so, ja, irgendwie freue ich mich, die zu sehen, aber auch so ein bisschen, oh nee. Und also sie gehen so total gewappnet rein, wie man halt in eine Gruppe reingeht, wo jetzt eben nicht die engsten Leute sind. Und dann habe ich mich wieder gefragt, genau, ist es vielleicht ein Unterschied auch in der Zeit, wie du jetzt auch meintest, Frauen und Männer, Freundschaften war für die Zeit nicht so typisch und deswegen hat das vielleicht eine andere Qualität. Und ich habe mich aber auch gefragt, ich glaube auch in so Upper-Class-Kreisen sind manchmal Freundschaften sehr, also da wird man halt zusammengeworfen aufgrund verschiedener soziodemografischer Eigenschaften, also ne, weil die Familien schon immer befreundet sind oder die waren jetzt eben alle in dieser Elite-Schule und deswegen sind die so von außen aufoktroyiert Freunde, aber nicht, weil sie sich so nett finden und total connecten. Also ich würde nämlich auch eher sagen, ich finde, man hat hier so eine Kohorte an
Krankenkohorte.
Oder Kollegen, ja, weil die haben alle so einen ähnlichen Berufswunsch und klar mögen die sich und interessieren sie sich ein bisschen füreinander und wollen, aber ich finde dieses Friendship-Thema echt sehr kompliziert in diesem Roman und irgendwie auch nicht auflösbar für mich, weil man natürlich auch weiß, durch diese super experimentelle Form, wir wissen nicht alles.
Ja.
Also selbst wenn die wirkliche Menschen wären, so wir wüssten nicht alles, was da sonst noch passiert. Aber ich fand so, Friendship ist halt einerseits total hyperpräsent in dem Roman und auch eigentlich fehlplatziert.
Ja, ja, voll. Und ich glaube aber, also was du auch sagst mit dem, das ist so upper class. Also weißt du, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Klischee oder Stereotyp, aber es ist ja auch, also es ist eben die Frage, wie innig Beziehungen da überhaupt waren und so dieses alles miteinander teilen, auch emotional und so. Weißt du, selbst in der Ehe war das wahrscheinlich überhaupt nicht selbstverständlich so.
Nee, genau. Ja.
Und ich finde aber auch interessant, was du sagst mit diesen Dynamiken, weil es fängt ja, oder mit der Frage von, was passiert eigentlich zwischen denen, warum sind die zusammen, dass es auch sowas wie Neid gibt oder so. Weil es fängt ja an, diese erste Szene, also das Szene, ja, es fängt ja an mit dieser Szene, wo Ginny Louis, glaube ich, so küsst, irgendwie so aus dem Nichts heraus oder so ein bisschen, aber auch in den Nacken oder so. Und das beobachtet wiederum Susan oder Bernard und die sind dann so voll sauer. Also es fängt eigentlich mit so einer komischen Szene an, wo man am Anfang auch gar nicht so genau checkt, warum sind die, wer ist jetzt auf wen sauer und was ist da so das Ding, weil ich meine, wir haben jetzt, weißt du, so drüber gesprochen, so die kommen irgendwie, man weiß nicht so genau, was die anderen hält und das Interessante ist ja aber auch das offensichtlich, was ja auch nicht passiert, was ja, glaube ich, voll der obvious Setup wäre, ist, dass die sich untereinander verlieben, ja, so, und dann heiraten. Und das passiert ja auch nicht, ja. Also die einzige quasi Liebesgeschichte, die da so ein bisschen angedeutet wird, ist zwischen Percival, diesem einen strahlenden jungen Mann, der angeblich in Susan, oder der, versteht man dann irgendwie, der so in Susan verliebt ist und ihr, glaube ich, auch einen Antrag macht, aber sie lehnt es dann ab. So, das ist eigentlich so das Einzige. Und das eigentlich so dieses, sage ich mal, so, dass es so diese Begehrensebene, die wird zwar am Anfang so ein bisschen angeteasert und dann denkt man sich auch so, genau, wird es jetzt auch immer um solche Rivalitäten gehen, aber das ist dann überhaupt nicht mehr, spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Also man hat nicht den Eindruck, dass die irgendwie miteinander, also auch zum Beispiel Neville, der ja, wenn ich es richtig verstanden habe, schwul ist, ja, und auch so in Percival verliebt und wohl auch immer wieder Liebhaber hat, aber der ist zum Beispiel nicht, ich glaube, das wird auch so, die anderen checken das schon auch, oder zumindest Bernard, glaube ich, gibt es so ein Ding, wo die das checken, aber das ist auch überhaupt kein Thema irgendwie.
Ja. Genau, also so dieses emotionale, die emotionale Nähe haben die irgendwie nicht, die man vermuten würde. Und ich fand, warum dieses Thema Friendship auch irgendwie so ein bisschen on the nose ist, aber dann am Ende doch nicht so einfach, wie man dann eben erwarten würde, ist, also ich meine, das könnte jetzt ein Fehl, sozusagen eine Fehlzuschreibung sein, aber ich meine Harold Bloom oder so, da gibt's doch irgend so ein Zitat von wegen, dass alle guten Erzählungen haben die Anleitung, wie sie zu lesen sind, schon in sich eingebaut. Mhm. Also irgend sowas gibt's da. Und das habe ich, da denke ich immer wieder dran, wenn ein Roman, und ich finde, das macht der auch an manchen Stellen, einem wie so kleine Hints gibt, so bin ich zu verstehen. Ja. Und ich finde, das gibt's da manchmal und das läuft meiner Meinung nach halt sehr oft, also genau, entweder so auf diese Art, was ist Schreiben, was ist Kunst und wie verhält sich das zur Realität, was ja eh so ein Virginia Woolf-Thema ist, aber eben hier auch auf dieses Freundschaftsthema. Und ich kann mal so ein paar Zitate vorlesen, wo ich meine, dass das eben passiert ist. Also wir haben einmal, sagt Neville, also es ist in der Stimme sozusagen von Neville, how curiously one is changed by the addition, even at a distance, of a friend. Also so ein bisschen dieses, auch wenn die Freunde nicht da sind oder nicht mit mir jetzt im Raum, irgendwie das macht was mit mir und das verändert also auch die Sicht auf mich selbst. Oder Bernard sagt an anderer Stelle, with them I'm many-sided. Also so diese Perspektiven eben. Und was ich dann eben am Ende, ich finde dieses ganze letzte neunte, dieser neunte Abschnitt, wo Bernard sozusagen nochmal also alles kurz
und
ja, das den finde ich ehrlich gesagt auch schade, den Abschnitt. Also ich würde das nicht empfehlen, das so zu machen, aber jetzt ist es so seit über 100 Jahren, aber oder seit knapp 100 Jahren, weil da hatte ich auch das Gefühl, dass der Bernard so ein bisschen erklärt, wie man jetzt nochmal dieses Buch zu verstehen hat, und das fand ich so ein bisschen schade, aber da gibt's eben auch mal so einen Abschnitt, der so super obvious ist, ne? Da sagt Bernard oder denkt Bernard, wer weiß. Our friends, how seldom visited, how little known, it is true. And yet when I meet an unknown person and try to break off here at this table what I call my life, it is not one life that I look back upon. I am not one person, I am many people. I do not altogether know who I am, Ginny, Susan, Neville, Rhoda or Lewis, or how to distinguish my life from theirs. Und ich finde, das ist so sehr offensichtlich, so hey, wenn du deine mit deinen besten Freunden durchs Leben gegangen bist, ne, so du bist nicht nur du, sondern ihr seid, und das meine ich eben damit, das wird einem so krass suggeriert und gleichzeitig sind die so distanziert miteinander, mögen sich auf eine Art nicht, sprechen zumindest in diesem Roman nicht miteinander, dass es mich echt mit Fragen zurücklässt.
Ich finde wirklich, aber jetzt bin ich schon, glaube ich, so ein bisschen in so einem Resümierenden, ich finde das so interessant, dieses Buch, weil auf eine Art, also du liest es so und man, teilweise bin ich dann auch total rausgefallen und da hatte so 2-3 Passagen, wo ich gar nicht verstanden habe, was ist jetzt eigentlich hier los oder wo ich einfach so abgedriftet bin und gleichzeitig vermittelt sich, also ich würde jetzt schon auch nicht sagen, klar, die haben sowas Distanziertes, aber ich glaube, diese Ebene der Freundschaft oder des Aufeinanderbezogenseins vermittelt sich schon so irgendwie. Aber wie genau das passiert, checke ich halt nicht auf eine Art.
Ja, und da finde ich halt, das ist ja oft bei Modernist-Texts dann doch so, dass man vieles dann erklären kann oder dass es doch immer wieder zurückführt zu so einem poetischen Programm, weil dann halt vieles wieder, also ich finde einmal dieses, ja, wir sind eigentlich nur, nicht nur wir, sondern wir sind so sehr verbunden oder in einem sehr komplexen Netz drin, das ist ja auch so Teil dieser Zeit irgendwie, wo die Welt halt sehr komplex wurde, ne, und wo man so gemerkt hat, okay, so einfache Kunst sozusagen reicht nicht mehr, um viele Perspektiven darzustellen. Aber ich finde, wir sollten jetzt noch mit Blick auf die Zeit kurz ganz schnell mal klären, und was sind denn jetzt die Waves? Oder was ist los mit den Waves?
Oh mein Gott.
Sag mal kurz. In 3 Worten.
Gott. I have no clue. Also, ich glaube, also Wellen stehen ja für Wiederholung. Also es ist ja so ein sehr repetitives Moment. Wellen stehen, glaube ich, für mich, also weißt du, so für Fluidität, also für dieses Ungewisse, also weißt du, Identität niemals als so dieses Festgefahrene, bla 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 bla. Ja, I have no clue. So, also das ist so, und natürlich auch so vielleicht so das Bewusstsein als so, weißt du, so eben so ein Strom und natürlich so Zeit.
Aber manchmal, also bei manchen, an manchen Stellen sind die Wellen oder Waves ja auch so negative Sachen. Also der Bernard sagt einmal, I'm tumbled over by a wave. Also auch sowas, was einen niederschlägt. Weil einerseits ist es ja, sind die Wellen ja auch so ein bisschen so ein tröstendes Moment von, ja, es geht immer weiter, ne? Sie werden mal kleiner, mal größer, aber es ist immer da. Auch ein bisschen wie diese Freundschaft, glaube ich, das könnte man da vielleicht auch verknüpfen.
Es ist ja so auf und ab
und so. Was ich noch ganz interessant fand, und da ist mal wieder der englische Text natürlich der Schlüssel und nicht der deutsche, weil es gibt auch ein paar Stellen, an denen Wave eben mit To Wave, also Winken, geknüpft wird. Zum Beispiel, dass Bernard auch mal sagt, I must go on waving. Also da geht's dann eher so um Trauer und Abschied, was da auch nochmal mit reinkommt. Weil ich finde, Trauer, das haben wir jetzt nicht so besprochen, ist auch ein großes Thema auf eine Art in dem Roman. Ja. Also dass vielleicht auch The Waves so die Abschiede sind. Oder to wave goodbye, weißt du, wie ich meine? Also das ist, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial in dieser Metapher, glaube ich. Oder in diesem
Polysemie?
Ja, genau, in dieser Polysemie, dieses Wave, also auf Englisch zumindest. Aber haben wir eine Antwort? Ich nicht.
Nee, ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch diese Teile dazwischen.
Ja, habe ich übersprungen. Ja.
Also wenn es wirklich eine Sache gibt, die ich hasse, dann sind es so komische Naturbeschreibungen.
Ja, ich auch.
Mir gibt es wirklich null. Zero, nada. Nicht.
Und das war, die ersten zwei habe ich noch gelesen, weil die schon schön geschrieben waren. Also man muss schon sagen, bei Virginia Woolf ist
Props.
Die, ja, Props ja. An die Wörter auch einfach, die sie wählt. Also ich finde, es gibt ja in den Romanen von Virginia Woolf wenige so funktionelle oder funktionale Sätze. Also ist ja ganz wenig sowas von wegen Heinz kommt oder Heinz öffnet die Tür oder so. Sondern genau, es ist ja immer so total krass poetisch auf eine Art. Und es war dann schon schön zu lesen, aber dann war ich auch, ab dem dritten war ich so, okay, ich verstehe es, die Sonne geht auf und die Wellen sind an der Küste und ja.
Time flies when you're having fun.
Got it, time. Genau. Aber dann würde ich sagen, Fabienne, du verrätst uns mal, was wir in der nächsten Folge besprechen, bevor wir in unsere Bewertung reingehen, oder?
Und zwar lesen wir das nächste Mal von Milica Vukovic, einer serbischen Autorin, das Buch Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen. Yes.
Okay. Wie fandst du The Waves so?
Also, ich muss sagen, das ist wieder eines dieser Bücher, wo ich mir so beim Lesen gedacht habe, oh mein Gott, I can't, oder das, nee, doch, I can, aber das halt so anstrengend ist zu lesen und wo man sich auch wirklich so ein bisschen immer mal wieder so zwingen muss, das zu lesen, also ich auf alle Fälle. Und gleichzeitig seltsamerweise dann doch irgendwie faszinierend, oder dann gibt es schon so Passagen, wo ich halt dann so reingetaucht bin, und ich meine, dieser Formal Device, sage ich mal, mit diesem sagte bababa, das ist natürlich extrem, sage ich mal, artifiziell, aber ich finde, das macht ja auch so viel, also darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, aber es macht ja auch so eine Frage von Zeitlichkeit auf, also weil dieses ist immer said Bernard ist in der Vergangenheit, aber wie die reden, ist Gegenwart. Und was sie dann aber beschreiben, ist dann ja auch, zieht sich dann auch immer wieder. Dann gibt's auch wieder so Passagen wie, ja, jetzt werden wir zur Uni gehen, jetzt werden wir alle das und das machen, so. Also, wo so diese unterschiedlich, also, das finde ich einfach super interessant und auch eben so dieser Aspekt von, I don't get it really, aber, deswegen ist es auch irgendwie krass oder auch irgendwie cool, da so drüber nachzudenken. Oder ich finde es schon krass einfach, ja, so. Und das ist ja irgendwie so ein Buch, wo ich mir denke, so ja, ich bin so voll froh, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal lesen will.
Ja, genau.
Aber es ist auf alle Fälle krass, so.
Ja.
Und deswegen, ich weiß, ich glaube, ich kann das irgendwie nicht bewerten.
5 und 1.
Ja, genau, exactly. Ja. Voll.
Nee, es geht mir so ähnlich. Ich fand aber, also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man so experimentelle Literatur liest, ohne was Besonderes rausfinden, forschen zu wollen, dann finde ich immer so, nach 100 Seiten bin ich so, okay, ich habe es jetzt kapiert. Ja, so, ich, weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe jetzt die poetischen Aussagen, den Trick, so, den fand ich jetzt richtig geil, aber jetzt reicht's mir auch und dann werde ich ungeduldig und dann fange ich auch an, Sachen zu skippen und so, und das ist dann immer ein bisschen schade und deswegen habe ich dann irgendwie während des Lesens weniger Spaß, als es eigentlich von der Qualität mir schon bereitet hätte, wenn ich, wenn es kürzer gewesen wäre, weil ich dann einfach so übersättigt auch bin von diesem immer gleichen. Deswegen finde ich es auch ganz schwer. Aber was ich schon krass fand, also einfach so als Beobachtung an mir selbst, ich hab zum Teil Sachen laut gelesen. Ich habe auch richtig viele Notizen gemacht und ich hatte, also haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, aber es haben mich Stellen total zum Beispiel an Whitman erinnert. Ich habe dann nochmal Bock gehabt, Leaves of Grass zu lesen. Was anderes hat mich total an Shakespeare erinnert. Dann habe ich so aufgeschrieben, ich muss mal wieder King Lear lesen und so. Also weißt du, ich meine, es war dann doch so ein Feuerwerk an Sachen, dass das halt irgendwie aufruft durch diese Sprache und durch diese Perspektiven und durch diese durch diesen experimentellen Stil, wo ich sage, das ist schon dann einfach halt eine krasse Sache, ne? Das macht jetzt halt nicht jeder Krimi oder so, deswegen bin ich auch bei dir, also irgendwie schon geiler Scheiß, aber schon auch irgendwie ab Seite 101 dann ein bisschen repetitiv, deswegen genau, also auch 5 so, und 1.
Vielleicht muss man das eher so häppchenweise lesen oder so.
Ja, vielleicht so, oder so jeden Tag eine Seite oder so. Gut, Fabienne, we did it, Joe.
We made it.
Ja.
Wave and say goodbye.
We wave goodbye. Tschüss.